SRF 2 Kultur.
Reflexe, am Mikrofon ist Benjamin Herzog. Vor 200 Jahren sind mit Richard Wagner und Giuseppe Verdi die beiden wichtigsten Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts geboren worden. Verdi, heute der meistgespielte Opernkomponist, dicht gefolgt von Wagner mit seinen Musikdramen. Was verbindet Verdi und Wagner? Was unterscheidet sie in ihren Biografien, in ihrem Verhältnis zu den Frauen auf, hinter der Bühne? Was verbindet sie in ihrer Kunst und deren Vereinnahmung durch die Politik? Der Tonrevolutionär Wagner, das Genie der Melodie, Verdi, was sind die zentralen Leistungen? Darüber spreche ich mit zwei Gästen, mit Anselm Gerhardt von der Universität Bern. Er ist Direktor des Musikwissenschaftlichen Instituts dort und einer der führenden Verdi-Forscher. Und mit dem Musikwissenschaftler und Wagner-Experten Martin Geck, emeritierter, aber immer noch aktiver Professor an der Technischen Universität Dortmund. Martin Geck, Sie haben in Ihrer Wagner-Biografie geschrieben, postmodern formuliert hat Wagner sein Leben und Schaffen schon zu Lebzeiten ganz bewusst ins Internet gestellt. Was haben Sie damit gemeint?
Wagner war immer sehr öffentlichkeitsbewusst. Natürlich ist jeder Künstler, der für die Musikbühne schreibt, verpflichtet, eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Aber Wagner hat da seine Zeitgenossen doch sehr überragt, weil er das gleichzeitig als eine Art Bekenntnis und eine Art ideologischer Vergewisserung verstanden hat. Und da war ihm jedes Medium recht.
Anselm Gerhardt, Sie haben 2001 ein Verdi-Handbuch mit herausgegeben. Ich glaube, einen Musikwissenschaftler darf man fragen, was war zuerst? Wem sind Sie zuerst begegnet? Der Musik Verdis oder Literatur über ihn?
Natürlich der Musik, würde ich sagen. Also Franz Werfels berühmten Verdi-Roman habe ich bis heute nicht vollständig gelesen. Und würde aber präzisieren, nicht nur Musik, nicht nur der Musik, sondern dem Bühnenereignis Verdi.
Denn das ist ja auch was ganz war es?
Ich vermute Nabucco, aber ich bin nicht sicher.
Eingängige Phrasen, symmetrisch gebaut. Anselm Gerhardt, ist diese Eingängigkeit typisch für Verdi?
Ich denke schon, aber man sollte sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Hier haben wir frühen Verdi, der Komponist ist gerade erst 28 Jahre alt. Ist noch relativ wenig auf das spezifische Profil der Situation zugespitzt. Aber im Allgemeinen sollte man sagen, je genauer man Verdi studiert, desto besser sieht man das auch. Das Einfache zu erreichen, ist gerade nicht einfach. Das braucht sehr viel Nachdenken, sehr viel Ausprobieren. Und das ist das Spannende an Verdis Melodien.
Dieses Va Pensiero, dieser Gefangenenchor aus Nabucco, den wir soeben gehört haben, ist ja zu einer Art heimlichen Nationalhymne Italiens mutiert. Inwiefern ist Verdi da ver- oder missverstanden worden?
Das ist eine sehr interessante Debatte. Ein britischer Kollege, Roger Parker, hat vor etwa 20 Jahren die Forscherinnen und Forscher international beunruhigt mit der These, Va Pensiero sei bei der Uraufführung eben nicht politisch verstanden worden, der ganze Nabucco nicht. Das ist bis heute umstritten. Die Leute haben sich offensichtlich an einem Nerv getroffen gefühlt. Und je mehr ich darüber jetzt Dokumente suche, desto mehr denke ich, er hat recht. Es gab eine prärevolutionäre Stimmung, eine Agitation in Italien ab 1846, aber das ist 4 Jahre nach Nabucco. Und der Nabucco selbst ist zum Beispiel der Tochter des regierenden habsburgischen Vizekönigs in Mailand gewidmet. Also auch von daher ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass das jetzt ein Manifest gegen Österreich sein könnte. Es ist aber nochmal etwas sehr viel Wichtigeres. Die Musik, die wir eben gehört haben, hat ja gerade ihre Stärke, weil sie so ganz präzise eine völlig unwirkliche Nostalgie, eine Sehnsucht nach etwas Verlorenem ausdrückt, bis zu diesem Ba-ha-dam-ba, was so in der Luft hängen bleibt. Also ich möchte mir von den Leuten, die immer noch behaupten, das sei politische Musik gewesen, die ersten Zeugnisse dafür gibt es wahrscheinlich erst in den 1890er Jahren. Ich möchte mir von den Leuten, die das immer noch behaupten, gerne einmal erklären lassen, wie man sich von dieser Musik zum Kampf, zur Revolution aufreizen lassen soll. Dazu ist die doch viel zu lyrisch.
Ja. Ein Stichwort Sehnsucht, die Sehnsucht hier der Hebräer nach der Heimat. Sehnsucht ist für Richard Wagner das zentrale Element in seinen Musikdramen und das hören wir in diesem Ausschnitt. Musik, die hört und hört nicht auf, im Gegensatz zu Verdis symmetrischen Phrasen auch kaum fassbar. Das Vorspiel zu Tristan und Isolde. Martin Geck, ist Wagner einer, der nicht aufhören kann?
Wagner redet ja selbst von der unendlichen Melodie. Übrigens interessanterweise nicht zuletzt in Bezug zu Johann Sebastian Bach, bei dem er etwas Ähnliches verspürte, natürlich in einem anderen Jahrhundert. Und da wird schon deutlich, unendlich bezieht sich nicht nur auf die Komposition, weil ja eine Komposition auch nie unendlich sein kann, sondern es geht hin zur Transzendenz, die er intendiert. Es ist immer noch etwas hinter der Wirklichkeit, hinter der Realität des Hier und Jetzt. Und insofern wäre er auch mit diesem Nabucco-Beispiel etwas unglücklich gewesen, weil ihm es zu irdisch vordergründig in seinen Gefühlen vorgekommen wäre. Und Wagner hätte immer gesagt, da fehlt noch was. Das ist vielleicht die Sehnsucht, aber es ist nicht die Sehnsucht nach dem, von dem wir noch nichts wissen, von dem wir nur in der Musik etwas zu erahnen vermögen. Und das bezieht sich etwa auch auf die Liebe und auf den Liebeskummer in Tristan und Isolde. Dass es da ein Glück geben könnte, wird ja im ersten Akt, wenn, dann überhaupt nur angedeutet. Und es ist geschrieben an den Himmel der Transzendenz, an etwas, was nur mit musikalischen Worten oder Lettern geschrieben werden kann.
Zwei unterschiedliche Komponisten. Der Zufall wollte es, dass sie beide im Jahr 1813 geboren wurden, in ganz verschiedene Umfelder. Giuseppe Verdi am 9. oder 10. Oktober 1813 in Le Roncole, flaches Land, Po-Ebene. Im Winter ist das wahrscheinlich eher eine triste Angelegenheit. Was hat Verdi für ein Umfeld gehabt, dass sich da so ein doch eminentes Musiktalent entwickeln konnte? Er hat sich ja selbst gerne sogar zum Bauern stilisiert, Anselm Gerhard.
Das mit dem Bauer ist leicht übertrieben. Seine Eltern waren Händler und hatten auch wenig, aber immer einen eigenen Landbesitz. Vor allem waren sie aber des Lesens und Schreibens kundig, was damals vielleicht im Bereich von 10% der Bevölkerung anzusetzen war in dieser Gegend. Insofern hat er Glück im Unglück gehabt, dass er schon früh Privatunterricht bekam, aufs Gymnasium geschickt wurde, mit Lateinunterricht sogar. Und vor allem, dass ein Geschäftspartner seines Vaters, sein späterer Schwiegervater Barenzi, gesagt hat, der Mann, der ist begabt, da werde ich was tun und ihn wirklich sehr, sehr nachhaltig nachhaltig gefördert hat. Aber ich denke, das alleine hätte nicht genügt. Er hat aus diesen relativ kargen Verhältnissen, aus denen er stammt, auch einen unbändigen Willen zum Durchbeißen mitbekommen.
Einer, der sich durchbeißt. Ich glaube, das kann man auch von Richard Wagner sagen. Der sagt von sich selbst, er sei in wildester Anarchie aufgewachsen. Geboren am 22. Mai 1813 in einem Gasthof. Die Mutter ist Bäckerin, der Vater stirbt früh, dann heiratet sie noch einmal einen Schauspieler, Ludwig Geier. Ist diese Theaterluft, die da durch den Vater, wahrscheinlich schon durch das Haus des jungen Richard Wagner gewabert ist, ist das etwas, was ihn sozusagen aus diesem Chaos hat retten können?
So würde ich das sehen. Da war diese Theaterluft, die ihn in der Unruhe und der Zerrissenheit seiner Jugend, von der man durchaus sprechen kann, zu etwas hinführen wollte, was über dieses real unzulängliche Leben hinausführen sollte. Und das ist ja auch ein Lebensmotiv von ihm gewesen und geblieben. Er fühlte sich eigentlich nicht behaglich im Hier und Jetzt. Da hat es immer mal Situationen sicherlich gegeben, da war er zufrieden. Insgesamt aber war für ihn das Leben und die Gesellschaft unerträglich. Und es war immer nötig, etwas zu finden, was das sublimierte und was ihm die Hoffnung gab, da ist doch noch mehr. Und das war schon sehr früh das Theater, übrigens ja auch in erotischer Hinsicht. Er hat das ja sehr schön beschrieben, wie er sich an den zarteren Garderobengegenständen seiner Schwestern berauscht hat. Man soll das nicht mal irgendwie negativ deuten, sondern da wird schon so etwas von der Sinnlichkeit, die durchaus ja auch in seinem Theater und auch in seinem Musiktheater, in seiner Musik ist, spürbar. Hier ist also ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Beurteilung von Wagners Leben, das Theatralische, die Geschwister von ihm, die Älteren, die zog es sowieso zur Bühne. Auf der anderen Seite hat Wagner lutherische Gymnasien besucht. Und da ist er sehr konfessionell erzogen worden. Er ist sicher mit Luthers kleinem Katechismus groß geworden. Und insofern ist in dieser Sehnsucht und dem Wunsch, dass doch der Mensch, der alte Adam, besiegt werden müsse und ersäuft werden müsse und dass daraus ein neuer Mensch entstehen sollte, das ist ja ein Motiv, was bei Wagner unendlich variiert wird. Das hat auch eine Wurzel im Konfessionellen.
Also das Kunstwerk der Zukunft, das sich da auf einer Zerstörung des Alten basiert, das hat Wagner ja später dann auch in seinen Schriften so wiedergegeben. Dieses Kunstwerk der Zukunft, Wagner hat ja gesagt, er möchte eigentlich die Wirkung übers Gefühl erreichen und weniger über den Verstand. Steckt da nicht auch eine Art, ja, Gefährdung drin, also Manipulation?
Sie meinen für die Zuhörer, für die Zuschauer?
Ja.
Ja, natürlich ist da eine gewisse Gefährdung. Das war ja das Skandalon für Nietzsche, jedenfalls für Nietzsche, den Wagner-Kritiker in späteren Jahren, der sagte immer, wenn du dich mit Wagner auseinandersetzt, dann musst du dich in das offene Meer begeben, du musst schwimmen, ob du das willst oder nicht, du musst dich dem restlos ausliefern. Da ist Wagner der verzweifelte Utopist, der jedermann in seinem Gefolge in diese Situation hineinbringen will. Und da liegt auch etwas Egozentrisches, was etwa Giuseppe Verdi überhaupt nicht gehabt hat. Nämlich, er ist der Meinung, ich bin der Kunstprophet, der am ehesten meine Gemeinde dahin bringen will, wo ich sie hinhaben will. Wobei das völlig offen bleibt, wo er sie eigentlich hinhaben will, weil es nur manifest wird in der Musik und der Utopie, die in der Musik ist, in dem Moment, wo diese Musik erklingt. Wie es dann weitergehen soll, das ist sehr fraglich, wenn man liest, was etwa die Cosima geschrieben hat über die letzten Wagner-Jahre. Da stellt man fest, er redet da von unserer Gemeinde, die nach dem Untergang der Gesellschaft übrig bleiben soll. Er hat sogar schon Vorstellungen, wie man das in den Universitäten vorbereiten könnte. Wie das aber dann realiter sein soll, das ist mir völlig schleierhaft geblieben. Dann ist das nur die Gemeinde des Parsival, zu der ich um Gottes Willen nicht gehören möchte.
Also eine auch ambivalente Sache, kann man ja sagen. Ich glaube, dass darin auch die Ambivalenz liegt, die vielen Leuten heute entgegenbrandet, wenn sie Wagner hören, dass sie eben glauben, sich dem aussetzen zu müssen. Verdi genießt da mehr Sympathien. Ist Verdi einer, der für uns Zuhörer weniger problematisch ist, weil er nicht manipulieren möchte?
Überwältigen will er natürlich auch. Jeder Theatermusiker, jeder Opernmusiker braucht Effekte, braucht Wirkungen. Aber es hat nicht dieses Totalitäre von Wagner. Und vor allem, es ist immer in tragischen Ironien gebrochen. Verdi beschreibt uns die Träume, die Sehnsüchte von Menschen, aber nicht im Ziel auf eine transzendente Situation, sondern im Ziel, dass irgendwie etwas ganz Grausames geschieht.
Und ja, es ist ja zum Schluss oft gelegentlich bei Verdi direkt makaber, wenn Sie etwa an den Schluss des Rigoletto denken. Sowas hätte Wagner nicht geschrieben, da es immer doch in diesem Wagnerschen Leitmotiv die Erlösung über den Untergang ist, aber das Wort von der Erlösung doch das Wichtigste bei, und damit hätte Verdi ja nicht viel anfangen können.
Nee, bei Verdi, und das ist aber typisch für das 19. Jahrhundert, das ist romantische Theaterästhetik, das ist Victor Hugo, das fängt zum Teil auch schon bei Schiller an, sagt am Ende das Schicksal Ätsch. Ja. Das ist ganz brutal.
Ja, das Schicksal, das Ätsch sagt, die Erlösung, wir leiten von diesen Stichworten zu unserem nächsten Punkt über, zu den Frauen. Das Gebet der Elisabeth aus dem Tannhäuser von Richard Wagner. Sie singt da, allmächtige Jungfrau, hör mein Flehen, lass mich im Staub vor dir vergehen, mach, dass ich rein und engelgleich. Inwiefern ist das, Martin Geck, eine typische Wagner-Figur?
Man pflegt ja sehr oft hinzuweisen auf das Martialische in den Bühnenwerken Wagners, natürlich besonders im Blick auf den Ring. All diese dann doch im Endeffekt zweifelhaften Helden, die dort auftreten, die ja doch sehr gebrochen sind, wenn Sie nur an Wotan denken, eine sehr gebrochene Figur. Aber auch Siegfried, der ja am Ende scheitert und da überhaupt nicht so heldenhaft ist, dem gegenüber schneiden Wagners Frauenfiguren sehr gut ab, weil sie eine Wärme besitzen und eine Fähigkeit, das Gegenüber zu erlösen.
Diese Erlösungsfiguren jetzt ganz im realen Leben, die Frauen bei Wagner, da gab es mehrere, die Minna Planer, dann die Cosima von Bülow und als Geliebte die Frau seines Zürcher Hauptsponsors, Mathilde von Wesendonck. Bei Verdi ist es auch nicht ganz klar, also es gibt eine erste Frau eben aus seiner Heimat, dann die Sängerin Giuseppa Streponi und auch eine Geliebte, die Theresa Stolz. Jetzt mal einfach die Frage, Frauengeschichten Ist das für einen Theaterkomponisten etwas Normales zur damaligen Zeit?
Ich kann das jetzt ganz präzise nur für die italienische Oper des 19. Jahrhunderts beantworten. Und da sind Frauengeschichten sicher normal. In den Sängerkompanien haben die Leute sich so unmoralisch benommen, wie sich das die Bürger in ihren Träumen oder Albträumen vorgestellt haben. Es gibt sogar Berichte, glaubwürdig, dass in ganz kleinen, kleinstädtischen Opernhäusern sich die Chorsängerinnen in der Pause prostituiert haben, also richtig für Geld sogar. Und insofern ist das wahrscheinlich auch relativ normal, dass Verdi nach dem grausamen Tod seiner ersten Ehefrau, die ganz jung gestorben ist, irgendwann, wir wissen aber nicht wann, eine Affäre mit einer Sängerin begonnen hat, mit der ersten Abigail in Nabucco, nämlich mit Giuseppina Strepponi. Und das war anscheinend sehr lange eine On-Off-Beziehung. Und erst spät haben die beide dann auch geheiratet, nämlich 20 Jahre nach der ersten Begegnung, 20 Jahre nach Verdis ersten Auftritt an der Scala. Mhm.
Wir hören jetzt eine Frauenfigur, und zwar die Lady Macbeth aus Verdis Oper Macbeth. Man hört hier eine starke Stimme, die Lady Macbeth. Sie singt, ich gebe dir Mut, ihren Mann. Sie feuert ihn eigentlich an, den Thron zu ergreifen. Inwiefern zeichnet Verdi hier einen Charakter durch die Musik, durch diese Melodie?
Die Frau will hoch hinaus. Deswegen singt sie Sopran, aber andere Soprane möchten eigentlich nur ein stilles Liebesglück. Lady Macbeth interessiert sich nicht für Liebe, sie ist machtgeil. Und das ist sehr spannend an dieser Musik, immerhin 1847, also relativ früh in Verdis Karriere komponiert, wie er diese Sopranfigur immer zu hoch einsetzen lässt. Sie ist immer einen Ton höher als der zugehörige Akkord. Und sie erklimmt im weiteren Verlauf dieser Kapalette, den wir jetzt nicht gehört haben, sogar das hohe H. Und in später komponierten Teilen dieses Macbeth, er hat ihn später überarbeitet, gibt es dann sogar Arien dieser Lady Macbeth, wo sie tief, hoch, ohne jeden Übergang, die hat keine Mitte, die ist so zerrissen von ihrer Machtfantasie. Und das ist sehr präzise in die Melodie. Trotz aller quadratischen Formen, trotz aller vorhersehbaren Periodik, in diesem Beispiel sehr präzise in die Melodie eingelassen.
Ja, das ist interessant, dass Sie sagen, sie will hoch hinaus. Ich habe gerade mal überlegt, ob mir bei Wagner eine Frauenfigur einfiele, die hoch hinaus wolle. Und mir ist eigentlich nicht eine dafür eingefallen, das gibt es nicht. So sehr Wagner die Frauen schätzt, sie sollen sich der Sendung, die wichtig ist, unterordnen.
Kommen wir zum Revolutionsjahr 1848, ein Jahr, das beide Komponisten unterschiedlich erlebt haben. Mich würde interessieren, inwiefern der Revolutionär Verdi versucht hat, die Opernbühne in Italien mit zu revolutionieren.
Verdi war kein Revolutionär, er hat immer evolutionär gearbeitet, aber er hat in diesen Punkten sehr radikal gearbeitet. Und es ist vielleicht nicht mal ein Zufall, dass dann 1848, 49 genau die Zeit markiert, in dem er endgültig die alleinige Macht des Komponisten über eine Opernpartitur durchsetzt im italienischen Verteilungs-, im italienischen Business-System. Und das geht dann immer weiter, dass er sogar seine Nase in die Inszenierungen steckt, die Inszenierungen festschreiben lässt. Und wie gesagt, der erste Vertrag von 1849 mit seinem Verleger, wo drin steht, dass der Verleger eine Konventionalstrafe zu zahlen hat, wenn er es erlaubt, das Theater diese Opern anders aufführen, also mit Kürzungen oder Veränderungen, als sie komponiert sind. Das ist nicht revolutionär, aber das ist radikal.
Bei Wagner, inwiefern hat sich Wagner mit den bestehenden Verhältnissen an den Theatern arrangiert?
Nein, er hat sich nie damit arrangiert. Und er hat auch nicht nur an Symptomen herumlaborieren wollen, wie das ja eher auf Verdi zutrifft, sondern
Er war der Meinung, es müsse etwas völlig anderes passieren, nämlich ein Musiktheater, das sich zur Darstellung von Kunstreligion geeignet hat. Dann ist er auf die Idee gekommen, sich sein Theater zu schaffen in Bayreuth. Er war aber von den ersten Bayreuther Festspielen der Aufführung des Rings recht enttäuscht, weil das vor allem szenisch ihm dann doch zu banal, zu vordergründig vorkam und nicht mit seiner Vision, die er von dieser Kunstreligion gehabt hat, übereinstimmte. Er war dann todunglücklich und hat sich immer nach was gesehnt. Etwa, er hat dann geschrieben, er hätte ja schon das unsichtbare Orchester geschaffen und nun läge ihm doch auch noch daran, wie auch immer man das verstehen soll, das unsichtbare Theater zu schaffen. Auf solch eine Idee wäre Verdi natürlich nie gekommen. Er hätte gesagt, das ist ein Spinner, der solche Vorstellungen hat.
Die Idee Wagners, ein komplett neues Musiktheater aufzustellen, ist in Bayreuth ja bekanntlich nicht durchgesetzt worden. Kann man sagen, dass Wagner heute eigentlich wie ein normaler Opernkomponist aufgeführt wird und zudem zurückgestuft worden ist?
Ja, man könnte vielleicht so sagen, Wagner ist wie ein Komet, welcher einen langen Schweif hinter sich herzieht. Und dieser Schweif ist die Rezeption, die seinem Werk meines Erachtens für immer mehr oder weniger anhaften wird. Natürlich vor allem für diejenigen, die etwas in der Tradition des Nationalsozialismus stehen beziehungsweise versuchen, sie aufzuarbeiten. Ich glaube, da sind Züge, die man immer wieder im Blick haben muss. Auf der anderen Seite geht darin das Wagnersche Werk natürlich überhaupt nicht auf. Es hat verschiedene Schubladen. Ich ziehe mal diese Schublade auf und dann ziehe ich eine weitere Schublade auf. Wenn etwa ein japanischer Wagner-Liebhaber sich mit dem Werk beschäftigt, dann zieht er niemals die Schublade des Nationalismus auf, weil das für ihn überhaupt nichts sagt und ist aus diesem Grund die Wagnersche Musik verkürzt dann, weil er diese Schublade nicht aufzieht. Natürlich ist sie nicht verkürzt. Also da kommt es auch immer auf den Standpunkt an. Aber ich, der ich in dieser Tradition ja stehe und in ihr aufgewachsen bin, glaube, ich kann diesen Schweif des Kometen nicht einfach abschlagen.
Wagner, der Komet mit Schubladen drin. Verdi auf ein Bild gebracht, Anselm Gerhardt, was fällt Ihnen dazu ein? Verdi auch ein Komet?
Nee, Verdi ist nachhaltig von Anfang an. Und
eine Sonne?
Nein, das glaube ich nicht. Er spricht ja vor allem von Tod. Verdis Lebensthema war sozusagen, wie bringe ich komplizierte, widersprüchliche menschliche Gefühle, unsere Gefühle sind fast immer widersprüchlich, auf die musiktheatralisch knappstmöglichste und prägnanteste Formel. Und ich denke, das ist in seinen Werken sehr gut gelungen. Allerdings in der dann vielleicht auch etwas einseitigen Zuspitzung eines radikalen Pessimismus. Es gibt diesen berühmten Brief nach Troubadour. Man sagt, es gibt zu viele Tote in dieser Oper, aber ist im Leben nicht alles tot? Was lebt schon?
Anselm Gerhardt, Martin Geck, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Martin Gecks Wagner-Biografie ist beim Verlag Siedler erschienen, in einer Neuauflage. Und Anselm Gerhardts Verdi-Handbuch in einer neuen, überarbeiteten Auflage erscheint bei Metzler im kommenden Juni.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.